Sie hören Crop FM Ausgabe Nummer 323, ein Crop FM Spezial mit dem Geschichtsforscher und Autor Klaus Dohner. Auch dieses Jahr fand rund um die Bosnien-Pyramiden ein internationaler Kongress statt, an dem zahlreiche Teilnehmer über neue Erkenntnisse rund um die Ausgrabungen nahe Visoko und verwandte Themen sprachen. Unter den Vortragenden fand sich 2014 abermals Klaus Dohner, der über faszinierende Erkenntnisse zu unterirdischen Gangsystemen berichtete, die in einem weiten Areal nahe Visoko vermutet werden. Daneben beschäftigt sich Klaus Dohner aber auch mit vielen anderen neuen Funden rund um den Erdball, darunter Mexiko, Kreta und die Osterinseln. Im folgenden Interview gibt Klaus spannende Einblicke in seine aktuelle Arbeit. Neben den sogenannten Bosnien-Pyramiden sticht dabei vor allem der Fund von ca. 3000 Stein- und Kaolin-Objekten heraus, den ein Bauer nördlich von Mexiko machte. Die Abbildungen auf den Objekten geben viele Rätsel auf und wir lassen es uns daher auch nicht nehmen, über mögliche Implikationen wild zu spekulieren. Klaus Dohner in einem ca. 90-minütigen Interview, das am 25. September 2014 aufgezeichnet wurde. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Bei mir am Skype ist Klaus Dohner. Wieder mal eine Sendung dieses Jahr, die wir offline führen müssen, weil es mit den Terminen einfach schwierig ist und schwierig bleibt. Wir haben die Sendung zwar schon relativ lange Zeit ausgemacht, aber Klaus ist natürlich ständig unterwegs, so auch an unserem Termin am kommenden Freitag. Hallo Klaus, freut mich, dass es auf diese Art funktioniert.
Hallo Tarek, freut mich auch, dass es diesmal endlich wieder klappt.
Ja, wir haben ja schon einige Sendungen gemacht und wir haben uns ja das letzte Mal in Bosnien getroffen und das wird auch Thema dieses Gesprächs heute sein. Zu Anfang aber, ich habe jetzt auf der Seite Hidden History of the Human Race, die eine sehr interessante Zusammenfassung deiner Arbeit auch gibt, wo also auch einige interessante Bilder zu sehen sind. Allerdings nicht derartig interessante, über die wir heute noch sprechen werden, muss ich sagen. Aber dort bezeichnest du dich als Spiritual Archaeologist.
Nein, das habe ich damals schon gebeten, dass die das wegnehmen, weil ich kein Archäologe bin und weil ich darauf Wert gelegt habe. Das haben die aber nicht gemacht. Ich habe es ihnen zweimal gesagt. Begonnen hat es schon vor 3 Jahren mit einem Interview mit Bill Ryan und Cary Cassidy. Die haben bei Aussendung haben die betitelt Spirituell Archaeologist und die habe ich auch gleich informiert und habe gesagt, bitte nimmst das runter.
Okay.
Ich bin kein Archäologe, weil sonst wird man sofort angegriffen, dass man am falschen Titel praktisch publik macht. Nicht? Das ist ein Fehler der Leute, die das Interview ins Netz gestellt haben.
Okay, ein Kollege von mir hat mich heute darauf aufmerksam gemacht, dass also dieser Begriff da herumschwirrt und den finde ich recht interessant. Okay, das heißt, du siehst dich selber jetzt nicht als spirituellen Archäologen.
Na, absolut nicht.
Aber als spirituellen Forscher der Menschheitsgeschichte?
Sagen wir, als Forscher der Menschheitsgeschichte, ja.
Also das Spiritual, ich habe es mir nämlich eigentlich eh gedacht, das lässt du eher dann raus.
Ja, ich möchte nicht unbedingt dann in die Esoterik-Schiene gereiht werden. Ne?
Alles klar.
Obwohl viele Sachen damit zu tun haben. Das kann man nicht ablehnen, ne?
Ja, ist das schwer zu trennen. Ne? Aber ja. Ich verstehe das schon, Esoterik ist ein Bereich und ein Begriff, der teilweise zum Schimpfwort mutiert ist in den letzten Jahren.
Leider, obwohl es sehr gute Leute auf dem Gebiet gibt.
Naja, Esoterik natürlich, das ist ein Gebiet, das ist einmal unabhängig davon, was die Populärwissenschaft und die populären Medien daraus gemacht haben, aber hätten wir das auch geklärt.
Nein, das ist ganz gut, dass du das spirituell Archäologist angesprochen hast, damit ich das dann auch einmal öffentlich sagen kann, dass das nicht mein Aviso war.
Also, hat ja doch einen Sinn gehabt.
Ja.
Wie gesagt, wir haben uns das letzte Mal in Bosnien getroffen, das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her.
Ja.
Da gab es, ich glaube, die zweite Konferenz dort.
Ja.
Dieses Jahr gab es die vierte oder die dritte?
Die vierte.
Die vierte, also das war jetzt dann wirklich jedes Jahr.
Ja.
Ich glaube, muss man so neidlos zugestehen, das ist schon recht imposant, was Osman Agic da auf die Beine stellt.
Und ja, es ist gigantisch. Der Mann ist wirklich bewundernswert.
Ja, man kann jetzt natürlich geteilter Meinung sein über seinen Forschungsgegenstand, aber zumindest er behandelt ihn sehr professionell, muss man sagen.
Ja, und die Ergebnisse, vor allem dieses Jahres, die sprechen eigentlich voll dafür, dass es von Menschen gemacht wurde. Also, dass es sicher kein natürlicher Berg oder auch was das Labyrinth anbelangt, dass das ein Meisterwerk ist und dass das wirklich über Jahrtausende zurückgeht. Laufend werden ja jetzt Artefakte auch ausgegraben. Ne? Und jetzt wird die Sache erst richtig interessant.
Ja, das ist ein guter Punkt vielleicht. Ich meine, ich weiß ja nicht, was jetzt auf dem diesjährigen Kongress besprochen wurde. Aber es ist ja durchaus so, dass man da, sage ich mal, oder es gibt ja sehr viel Kritik an der These von Osman Agic, dass es sich hierbei überhaupt irgendwas Künstliches, irgendwelche künstlichen Gebilde handelt. Ich persönlich, also mein Eindruck ist, dass also die Gänge, die dort, nehme ich an, noch immer freigelegt werden, oder?
Ja.
Dass also die sehr wohl ziemlich eindeutig künstlich sind.
Ja.
Die Pyramide selbst, um die es ja hauptsächlich geht, wir haben da auch damals einen Ausflug gemacht und also vor allem auch retrospektiv, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Wie geht's denn dir jetzt so mit dieser Sonnenpyramide zum Beispiel?
Ja, da warst ja du leider nicht mehr dabei, wie ich die ersten Scan-Bilder gezeigt habe. Und zwar hat ein wirklich sehr guter Freund von mir ein System entwickelt, das meiner Meinung nach sensationell, weltweit sensationell ist. Und zwar kann er mit einer Technologie, die aus 3 verschiedenen Techniken bestehen, von zu Hause aus jeden Ort der Welt scannen. Und wie ich die Einladung nach Bosnien bekommen habe, habe ich gesehen, dass der größte Teil der Vortragenden Wissenschaftler sind. Habe ich mir überlegt, was ich dazu beitragen könnte, außer der Präsentation von Objekten aus aller Welt. Und da habe ich meinen Freund gebeten, ob er so gut ist und mir einen Scan über diesen Berg, nennen wir ihn noch Berg, macht, was er dann auch in mehreren Tagen immer wieder, wenn er Zeit gehabt hat, gemacht hat, was ja eine sehr zeitaufwendige Arbeit ist. Und er hat verschiedene Gänge spiralförmig in diesem Berg festgestellt. Das beginnt bei ca. 400 Meter Tiefe und geht hoch bis zum höchsten Gang, der in etwa 5 Meter Tiefe ist, der Eingang dazu. Also sprich, menschlich bearbeitete Gänge mit einem in 150 Meter Tiefe, einem Raum, der auch durch 4 Gänge verbunden ist. Also das spricht für mich definitiv dafür, dass auf jeden Fall Menschen diesen Berg oder diese Pyramide bearbeitet haben.
Du hast mir die Bilder am Vorabend gezeigt. Da haben wir uns ein bisschen bei dir zusammengesetzt. Das heißt, also ich kenne sie im Prinzip schon. Allerdings ist das jetzt für jemanden, der jetzt von dieser Technologie keine Ahnung hat und schwierig zu interpretieren, natürlich, was ich da gesehen habe. Also sprich, ich weiß nicht genau, was ich da gesehen habe. Was ich gesehen habe, waren eben letztendlich Artefakte, die man durchaus als Gänge interpretieren kann. Und du sagst also, dass die Sonnenpyramide davon quasi durchzogen ist.
Ja. Mit einem Gang, der sogar mit der Mondpyramide verbunden ist, und zwar in einer Tiefe von sage und schreibe 170 Meter.
Hat man irgendeiner dieser Gänge, die du auf mit dieser Scan-Technologie ausgemacht hast, hat man die auch gefunden?
Sie haben begonnen, sie haben ja 2 Jahre dann wieder keine Erlaubnis gehabt, oben an der Pyramide selbst zu graben, haben aber jetzt an einer Stelle, wo wir in ca. 5 Meter Tiefe einen vermutlichen Eingang angegeben haben, eine riesige Steinplatte gefunden, die quasi den Eingang abdeckt, und sie versuchen jetzt noch im September, sonst müssen sie im nächsten Frühjahr dann weitermachen, darüber oder darunter durchzudringen und in diesen Hohlraum vorzustoßen. Und das wäre dann der erste tatsächliche Gang, der innerhalb in die Pyramide hineingeht.
Also man hat jetzt zumindest einen vermuteten Eingang eines solchen Ganges entdeckt, aber kann auch nicht sicher sagen, ob jetzt wirklich da ein Gang dahinter steckt.
Ja, die Messungen, die technischen Messungen deuten darauf hin.
Okay.
Und unser Scan auch, ne?
Okay. Naja gut, das ist ja schon einmal, das ist ja schon mal was, sage ich, ne?
Ja, jetzt wird es erst richtig spannend, aber wichtig sind auch die Artefakte, die bei Grabungen im Ravne-Labyrinth gefunden wurden. Da sind zum Beispiel Steine dabei mit unbekannten Schriftzeichen, die eine sehr, sehr große Ähnlichkeit haben mit Schriftzeichen, die wir in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten gefunden haben.
Okay. Diese Technologie, die da eingesetzt wurde, um diese Scans zu machen. Darüber werden wir heute ja noch recht viel sprechen. Kannst du die ein bisschen erklären? Was passiert da? Also ich meine, ist das vielleicht eine Frage vorweg? Geht es dabei eher um die Analyse, eine spezifische Analysemethode bereits vorhandener Daten?
Nein, absolut nicht. Das sind alles neue Daten.
Das heißt, wenn du dem Kollegen sagst, er soll die Pyramiden scannen, dann scannt er die erst.
Also die muss er dann von der Spitze weg nach unten in die Tiefe durchscannen.
Und wie macht er das? Wie macht er den Scan?
Das ist eine Technologie, über die ich sicher nicht sprechen werde.
Okay. Da kann man jetzt leider überhaupt nichts drüber erfahren.
Nein, da kann man überhaupt nichts erfahren, sondern nur über die Ergebnisse.
Okay, gut, muss man so hinnehmen. Das hätte mich natürlich schon interessiert, weil ich habe ursprünglich vermutet, dass da quasi Satellitendaten bereits vorhanden sind und dass die dann nur speziell analysiert werden.
Absolut nicht.
Aha. Das heißt, der macht dann wirklich, ich frage jetzt trotzdem, macht er die aus dem Orbit, diese Scans? Oder?
Das ist eine gute Frage.
Okay. Na gut. Aber die Ergebnisse dieser Scans, die mit dieser Technologie erhalten wurden, die hast du schon mehrfach verifizieren können. Ist das richtig?
Ja, da gibt es zum Beispiel eines der besten Beispiele, Australien. Da wurden ja schon in den 50er Jahren auf einem Felsen über 300 altägyptische Hieroglyphen gefunden, also eingraviert in den Felsen. Von der offiziellen Archäologie in Australien wird nur gesagt, dass das sicher ein Jux ist, den sich jemand gemacht hat. Wo ich aber jetzt rein, wenn man logisch denkt, drüber lachen muss, denn wenn ich einen Jux mache, die Arbeit von über 300 Hieroglyphen in Stein einzuarbeiten, ist sicherlich eine schwierige Arbeit, Punkt 1. Punkt 2, mache ich die dann sicher nicht in einem Gebiet, wo voraussichtlich niemals jemand vorbeikommen wird, höchstens durch Zufall, weil das hat dann überhaupt keinen Sinn. Dann wurden die Hieroglyphen, altägyptische Hieroglyphen übersetzt. Ergebnis der Übersetzung besagt, dass dort ein Grab vorhanden sein soll. Es gibt zwei Forscher in Australien, Stephen und Evan Strong, die ja schon die ganze Gegend abgesucht haben. Und die haben sich mit mir in Verbindung gesetzt, nachdem das Interview von den Scans der bosnischen Pyramiden ins Internet gestellt war, haben sie das Interview angesehen, über den Scan gehört und haben mich dann kontaktiert über einen amerikanischen Forscher. Und die haben mich dann gebeten, ob es nicht möglich wäre, ob wir ihnen nicht helfen können und einen Scan über die Gegend machen, um festzustellen, ob es dort tatsächlich ein Grab gibt. Wir haben dann die Google-Erde-Aufnahme der Gegend bekommen und ich habe dann wieder meinen Freund gebeten, eben, ob er so gut ist und einen Scan über das Gebiet macht. Er hat dann weit hinter dem Felsen mit den Hieroglyphen quasi einen Hohlraum entdeckt, einen Gang, der in Richtung der Hieroglyphen geht und dort einen Raum. Im Raum konnte er mit der Technologie feststellen, Edelmetalle und Knochen. Also das deutet definitiv auf ein Grab hin, was jetzt wiederum der Übersetzung der Hieroglyphen entsprechen würde. Ich habe den Scan hinübergeschickt, die sind am darauffolgenden Wochenende vor Ort gewesen und haben die Gegend abgesucht, haben einen menschlich bearbeiteten Gang gefunden, also verwachsene Steinmauern und dann einen Eingang. Die haben mir dann gleich Fotos geschickt. Man kann deutlich darauf sehen, dass das kein natürlicher Tunnel ist oder Gang, sondern definitiv bearbeitet. Und ist aber nach circa 11 Metern eingestürzt mit bearbeiteten Steinblöcken versperrt. Ich habe sie dann gleich kontaktiert und gefragt, ob sie dort ein Erdbeben gehabt haben. Ja, in den 70er Jahren war ein schweres Erdbeben in dem Gebiet. Und ich vermute, dass es sich bei diesen Steinblöcken um eine Grabräuberfalle handelt, die aktiviert wurde durch das Erdbeben. Die haben angesucht um Erlaubnis, ob sie das Grab öffnen dürfen, kriegen aber keine Erlaubnis, leider. Aber es ist auf jeden Fall die Bestätigung, und das habe ich von den Australiern auch schriftlich bestätigt bekommen, dass aufgrund unseres Scans haben die erst die Mauer und den Eingang und die Höhle entdeckt.
Faszinierend. Da gibt's also Grabräuberfallen, die durch Vibrationen ausgelöst werden?
Vermute ich, das ist eine reine Vermutung. Das müssen jetzt Geologen untersuchen, um festzustellen. Ne? Aber man sieht, dass bearbeitete Steinblöcke den Eingang versperren.
Ja, auch eine interessante Theorie, die du da hast. Also, ja, das ist dann wirklich, ich bezeichne dich ja immer als die österreichische Ausgabe von Indiana Jones.
Na, bitte nicht.
Auch nicht. Augenzwinkern. Aber ja. Das wird dann gut dazu passen, ne, die Grabräuberfalle.
Ja, es sieht fast so aus, nicht? Weil genau nach 11 Metern.
Interessant.
Und man sieht, dass das bearbeitete Blöcke sind.
Das heißt, aufgrund deiner, also deines Kollegen, von deinem Kollegen erstellten Scans haben sie tatsächlich auf dieser Ausgrabungsstelle dann Gänge entdeckt, von denen sie vorher nichts wussten.
Absolut, sie haben mir bestätigt, dass sie so weit hinten niemals gesucht hätten.
Interessant. Das heißt, da verifizierte Technologie, mit denen ihr jetzt auch die Bosnien-Pyramide untersucht habt, mit offenbar wirklich faszinierenden Ergebnis.
Und wir haben auch das Ravne-Labyrinth weiters untersucht. Wir konnten noch viele Gänge im Vorfeld schon bekannt geben und haben einen vor circa 3 Wochen aus Zeitgründen nur einen kurzen, ich sage immer Pre-Scan gemacht über die sogenannte Mondpyramide, wo wir auch feststellen konnten, wo bereits gegraben wurde und dass auch Gänge innerhalb vorhanden sind. Und vor allem, dass es in 170 Meter Tiefe einen Verbindungsgang von der Sonnenpyramide zur Mondpyramide gibt.
Mit dieser Technologie kann man ja noch einiges mehr feststellen, als nur jetzt, nur unter Anführungszeichen, Gänge.
Ja, man kann vieles feststellen. Was wir in Australien auch festgestellt haben, weil wir eben auf dieses Grab gestoßen sind über die Australier, haben wir dann die nähere Umgebung auch untersucht und konnten feststellen, dass es nicht weit davon entfernt in circa 5 bis 6 Meter Tiefe jede Menge Anomalien gibt, die darauf hindeuten, dass dort eine Stadt zerstört wurde.
Was für Anomalien habt ihr da?
Ja, das sind Anomalien, kann man feststellen, also Hohlräume oder Mauerstrukturen. Und das deutet eben darauf hin, dass dort viele, viele Häuser vorhanden gewesen sein müssen. Aber in circa 5 bis 6 Meter Tiefe.
Kann man damit auch feststellen, ob irgendwelche Metalle oder sonstigen Dinge da noch, also ob da irgendwelche Grabbeigaben oder sonstiges?
Selbstverständlich.
Also man kann zum Beispiel, wenn da ein Goldschatz vergraben ist, könnte man den finden damit?
Den könnte man finden damit.
Das ist aber nicht schlecht. Ne? Schätze, das wird wahrscheinlich auch für die Erdölindustrie eingesetzt, diese Technologie.
Könnte man, aber Erdöl ist nicht unser...
Nein, ist ja klar, nicht euer. Aber ich meine, falls jemand da sich gerade fragt, was das sein könnte und vielleicht selber recherchieren möchte.
Ja, es geht die Technologie nur um etwas zu sagen, es hat auch mit Quantenphysik zu tun.
Was hat heute nicht mit Quantenphysik zu tun? Ne? Aber okay, gut, es ist... jetzt wird es noch mysteriöser, ne?
Ja. Ja. Nein, ich sage nur, unser größtes Problem ist, dass die Technologie so gut ist, dass man uns nicht glaubt. Nicht? Und wir müssen halt versuchen, den einen oder anderen Präzedenzfall noch aufzudecken, damit man dann wirklich anerkannt wird. Denn ich glaube, wir könnten den Archäologen viel Zeit und Mühe ersparen.
Auf jeden Fall, ja. Das glaube ich auch. Ziemlich spannend finde ich das, ja. Also diese Möglichkeit, also der Analyse, die ist ja jetzt in der traditionellen Archäologie, mit der du ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, nichts zu tun hast, wird die ja nicht eingesetzt, oder?
Da bräuchte man einen offiziellen Auftrag und dann kann man an die Sache herangehen, nicht? Weil illegale Sachen würden wir sicher nie machen.
Nein, es geht nicht um illegal, aber ich frage mich nur, das wäre doch für die klassische Archäologie auch interessant.
Ja, das wäre mehr wie interessant.
Ja, warum wird das irgendwo in archäologischer Forschung, in offizieller archäologischer Forschung, also meiner Meinung nach machst du da jetzt natürlich auch archäologische Forschung, aber eben keine akademische, aber wird das auch in akademischer, offizieller archäologischer Forschung eingesetzt?
Wir sind dabei.
Aha.
Zum Beispiel haben wir ich war zweimal jetzt in Albanien und wir haben bereits mit Ministerium dort Verhandlungen geführt und wir werden höchstwahrscheinlich 2015 einige Plätze den Archäologen dort bekannt geben.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Was gibt's noch für neue Erkenntnisse jetzt bezüglich der Bosnien-Pyramiden? Ich habe mir da jetzt auch aufnotiert bei unserem Vorgespräch, Objekte mit unbekannten Schriftzeichen.
Richtig, ja. Die wurden im Ravne-Labyrinth ausgegraben. Und ich habe jetzt erst Bilder bekommen, hochauflösbare, die man vergrößern kann, weil die Schriftzeichen sind relativ klein dort, um Vergleich anzustellen, ob sie tatsächlich die gleichen Schriftzeichen sind, die wir auf Steinen in Kolumbien, Ecuador, USA, Frankreich, Italien, Malta, Turkmenistan und Australien gefunden haben.
Du spürst da sozusagen einer globalen, versunkenen Kultur nach.
Versuchen wir, ja.
Mhm. Als ich dort war, wie gesagt, vor 3 Jahren, 2011, habe ich in den Gängen auch ein paar Skulpturen gesehen. Das waren jetzt eher so, ja, schon schöne, rund geschliffen oder wie auch immer bearbeitet.
Keramiken.
Ja, sie haben einen sehr hohen Ton gehabt, ja.
Nein, es ist nachgewiesen, dass das keine normalen Steine sind, sondern dass dies Keramik, eine Art Keramiken sind.
Ja, aber es ist, also, weißt, die Sache.
Also künstlich.
Ja, aber es ist nicht so ganz eindeutig, zumindest als ich dort war. Also nichts ist so richtig, dass man sagt, man sieht es und sagt sofort, ja, das ist künstlich. Aber okay, diese Steine, das hat uns...
Na, die wurden ja, die Tests sprechen ja für sich.
Okay.
Ich meine, Osmanagic sagt ja nicht nur, dass das Keramiken sind, sondern er hat ja die schriftlichen Testbeweise und zwar nicht aus einem Institut, sondern immer von mehreren. Er macht es genau richtig. Wir müssen das auch bei einer Sammlung, die wir ja auch in unserem Gespräch jetzt dann, auf die wir hinkommen, haben wir auch einen Test an einer Universität bereits gemacht, Altersdatierung. Wir machen aber sicher noch 2 weitere Tests an verschiedenen Instituten und erst wenn wir die gleichen Ergebnisse haben, kann man dann wirklich sagen, diese Altersdatierung, die hält.
Ja.
Und das macht der Sam Osmanagic genau richtig. Wenn er Proben macht, dann immer an 2, 3 verschiedenen Instituten und die sprechen für sich.
Ich bin noch ein bisschen des Teufels Advokat.
Ist immer gut.
So eine ähnliche Geschichte gibt es auch mit der Wand, der Außenwand der Sonnenpyramide, ja, wo Osmanagic sagt, dass es Beton sei.
Ja.
Er hat da auch Gutachten und man muss halt auch dazu sagen, dass also auch wissenschaftliche Gutachten sich widersprechen können. Ja, also das muss nicht unbedingt gegen die Qualität eines Gutachtens sprechen, wenn es jetzt eine andere Aussage trifft als ein vorhergehendes Gutachten. Aber ich habe damals mit einer sehr interessanten Dame, die für einen amerikanischen Erdölkonzern arbeitet und die dort aus privatem Interesse dort war, du weißt eh, wen ich meine, mhm. Und die hat also bei diesen, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Betonwänden der Außenwand der Sonnenpyramide gemeint, nein, das ist für sie eindeutig geologisch. Also aus dem, was sie dort gesehen hat,
ja.
Und ich fand die Dame sehr vertrauenswürdig. Also die wollte das eigentlich auch glauben, das hat sie mir auch offen gesagt. Aber an dieser Stelle dann hat sie gemeint, na, sie sieht da Geologie. Da ist nichts, was nicht auch geologisch entstehen kann, was natürlich nicht ausschließt, dass das irgendwie initiiert wurde. Ja? Also wenn man jetzt ganz weit denken will, dann kann man natürlich sagen, und ich glaube, das so argumentiert dann Osmanagic auch, dass da quasi Geologie eingesetzt wurde, um Dinge zu bauen, was jetzt wirklich ein weiter Gedanke ist. Ne?
Wäre möglich. Ne?
Wäre natürlich möglich, aber
ich sage, das ist schon richtig von dir, man muss immer kritisch bleiben. Ich bin auch immer kritisch, aber es gibt bereits so viele Fakten dort, dass, also für mich persönlich ist der Beweis, der Scan, weil ich weiß, dass dieser Scan stimmt und dass es tatsächlich eine spiralförmige Ganganlage innerhalb dieses Berges, nennen wir ihn jetzt Berg, gibt.
Ja, das also, habe ich gesehen, das hast du mir damals auch gezeigt, ja. Also zumindest die ersten Aufnahmen dieser
Art. Ja. Ja. Und genauso ist es möglich, dass eben Abdeckungen gemacht wurden und genau bei dem Gang, den wir eingezeichnet haben in 5 Meter Tiefe, findet man jetzt eine riesige Steinplatte, aber wirklich riesig, die quasi diesen Eingang versperrt. Interessant wird's, wenn unterhalb oder drüber ein Durchgang gemacht werden kann. Der Archäologe versucht sicher heuer noch, sonst muss er halt im April, Mai nächstes Jahr wieder weitermachen. Und dann wird man einen Gang hoffentlich dann einmal haben. Und dann wird es interessant, wie schaut es innen aus? Kommen die bis zu dem Raum, den wir festgestellt haben, in ca. 150 Meter Tiefe, kommen die bis zu diesem Raum? Und dann wird es alles interessant. Ne?
Mhm. Nur noch kurz zum Vorgesagten, also diese Dame, die ich jetzt angesprochen habe, die hört man auch, die ist auch auf der Sendung The Spirit of Visico zu hören, also man kann da ihre Einschätzung auch selbst hören. Mhm. Diese Gänge, die du da also auch gescannt hast, es ist natürlich jetzt von den Scans her nicht wirklich möglich, eine Entscheidung zu treffen, ob das künstliche Gänge sind oder ob die durch Geologie entstanden sind. Oder sind da einige...
Nein, die sind so präzise, dass ein geologischer Prozess meiner Meinung nach auszuschließen ist.
Okay. Habt ihr da schon mit Geologen auch gesprochen und deren Meinung eingeholt?
Ja, ja. Auch Wissenschaftler, die dort waren, die Energie messen an der Spitze der Sonnenpyramide, die sofort wie elektrisiert gesagt haben, wow, ja, das wäre eine der Erklärungen, eben die spiralförmige Tunnelanlage, die dann Energie entwickelt nach oben hin. Ne?
Mhm. Ja, ja, also
es gibt verschiedenste Messungen, es gibt Tonmessungen, es gibt Frequenzmessungen, es gibt Energiemessungen und die deuten alle darauf hin, dass dieses Gebilde, nennen wir es so, diese Pyramide definitiv irgendeine Funktion in der Vergangenheit gehabt hat. Ne? Und vor allem interessant wird es auch anhand der organischen Materialien, die ausgegraben werden im Ravenetunnel, die schon über 20 und sogar eine Messung über 30.000 Jahre geht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann einen Aufschrei in der Wissenschaft gibt und man dann sofort sagt, es ist unmöglich, dass vor so langer Zeit Menschen...
Hallo? Aha, jetzt... Okay, ich habe da anscheinend Probleme mit der Internetverbindung.
Das war nicht ich.
Ich auch nicht. Also irgendwo hat da das System Probleme mit der Internetverbindung gemeldet.
Ja.
Na gut.
Also jetzt... Vielleicht will jemand nicht, dass wir drüber sprechen. Na, aber noch einmal darauf zurückzukommen. Gott, vor einigen Tagen haben wir eben Zeitungsberichte wieder gesehen, die von einem wirklich tollen Fund in der Nähe der Fundstelle von der Venus von Willendorf berichten. Also man spricht ja auch hier von einem Alter über 30.000 Jahre, ne?
Naja, richtig. Also bei dieser Skulptur sind 30.000 Jahre wirklich die, glaube ich, offizielle Lehrmeinung. Hat mich letztens verwundert, weil man ja doch auch, dort hat man ja zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen weitere Artefakte entdeckt, gleich richtig, neben dieser, und auch auf E1 wurde da, also wirklich, was ich mir jetzt erinnere, von 30.000 Jahren gesprochen.
Bei Visoko auch ungefähr an dieser Altersgrenze. Jetzt wird es natürlich spannend.
Aha. Aha, also die sind dann gleich wie diese Venus von Willendorf in dieser selben Epoche.
Würde darauf hindeuten.
Ja, da wird es wirklich spannend, ja. Das stimmt. Osman Agic hat ja immer wieder Probleme mit den Ausgrabungsrechten, also dass er dort wirklich weiter forschen darf. Wie schaut es da aus?
Ich glaube, dass man jetzt endlich so weit ist, dass man ihm doch ein bisschen unterstützt auch.
Aha.
Und vor allem die Arbeit machen lässt.
Ja, übrigens, versuch nicht so sehr an deinem Mikrofon anzustoßen. Das raschelt dann immer ganz laut hier.
Okay.
Also die bosnische Regierung ist da jetzt mehr auf seiner Seite.
Ich glaube, dass es langsam jetzt doch bergauf geht.
Weil da gab es auch Interventionen von also verschiedensten Organisationen.
Oh ja, oh ja. Hauptsächlich auch von ägyptischer Seite, damals noch Hawass.
Ja, der ist ja inzwischen, glaube ich, im Gefängnis, oder?
Ich weiß es nicht, aber
ich glaube, aber zumindest
war der schärfste Gegner, weil es war ein Archäologe, ein ägyptischer Archäologe, den er geschickt hat, der dann vor Ort auch der Meinung war, dass es eine Pyramide ist. Nach seiner Rückkehr hat er aber Sprechverbot erhalten und man kann sich vorstellen, der eitle Hawass, wenn jetzt auf einmal eine Pyramide auftaucht, die noch dazu dann schon in eine Altersdatierung von 30.000 Jahren geht, dann verliert er ein bisschen an Image, ne?
Ja, also wie gesagt.
Ich glaube, das wichtigste Argument, warum man nicht leichtfertig so eine Altersdatierung akzeptieren kann von der Wissenschaft, weil automatisch ein Missing Link von circa 24.000 Jahren von der ältesten oder von den ältesten Hochzivilisationen auf einmal jetzt auf eine Hochzivilisation stößt, die aber 24.000 älter als die bis dato ältesten sind. Und das wäre halt, wie soll ich sagen,
ein großer
Erklärungsnotstand. Ja. Was war dazwischen?
Ja. Neben dem Missing Link haben wir dann auch noch den Gap. Den Missing Gap. Richtig. Ja, und ich weiß nicht, ob Hawass wirklich verurteilt wurde, aber er war jedenfalls angeklagt, als also das Mubarak-Regime abdanken musste. Da ist er dann mitgefallen mit denen und inzwischen ist er, glaube ich, nicht mehr aktiv.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ist ja wurscht. Aber interessant, dass er sogar, also der hat dann. Also
und nicht nur er, da haben ja auch hochrangige Archäologen dann interveniert und so weiter. Also leicht war es sicher nicht für Osman Agic.
Wobei ich das nicht ganz verstehe. Also wenn nichts dran ist, ist nichts dran. Ne? Da brauche ich nicht groß intervenieren. Also und dann müsste ich das ja eigentlich auch klar belegen können. Oder ja, es gibt ja auch durchaus schlüssige Gegendarstellungen. Aber wie gesagt, das sind halt auch zum Teil auch Meinungen, die sie da reinmischen.
Ja.
Aber dass man da nicht wirklich dagegen vorgeht und jetzt nicht will, dass der da weiter forscht, das verstehe ich nicht ganz. Und das ist schon wieder ein bisschen verdächtig, weil warum hat man da Angst, was der da finden könnte? Weil er findet dann eh offensichtlich nichts. Ne?
Er würde nichts finden, wenn nichts dran ist. Ne?
Richtig. Und dann braucht aber man auch keine Angst haben und dann kann man ja ruhig da schaufeln lassen, irgendwo in Bosnien auf einem Berg. Ja.
Ja, aber wenn alleine das Labyrinth ist, meiner Meinung nach, wer macht sich die Arbeit, erstens einmal so ein riesiges Labyrinth anzufertigen und dann aber, wer macht sich die Arbeit, es wieder präzise zu füllen?
Ja, ja, na klar, also die Gänge, und es ist eh in The Spirit of Visoko nachzuhören, die finde ich interessant. Und die sind auch, wie du sagst, wieder bis oben hin befüllt, was geologisch auch gar nicht so einfach ist, aber ja, kann man auch nicht ausschließen, dass es geht.
Na, manuell mit der Schaufel wäre es sicher nicht möglich, so präzise zu füllen.
Also du meinst, dass es geologisch passiert ist, dass die wieder befüllt wurden?
Da gibt es verschiedene Theorien.
Ja, weil unser Bergführer damals, der hat meint, dass das geologisch recht schwierig ist, in der Art, aber was weiß ich. Also die sind eben wieder ja, zugeschüttet, wie auch immer das passiert ist.
Ja, und vor allem, jeder Seitengang ist immer mit einer bis zu halb Meter hohen Steinmauer abgefasst.
Die habe ich auch gesehen und fotografiert.
Das macht die Natur nicht,
Nein, das macht sie eigentlich nicht. Ne? Ja, das habe ich auch fotografisch festgehalten. Also sieht man dann auch auf den Bildern, die ich voriges Mal online gestellt habe zu dem Thema.
Und vor allem, wie ich vorher gesagt habe, dass es eben Verbindungen gibt vom Ravne-Tunnel in die Pyramide, und einen Gang von der Sonnenpyramide zur Mondpyramide, also dass das ganze System miteinander zu tun hat.
Ja, hochspannend. Dann habe ich mir noch notiert, jetzt um jetzt noch ein bisschen bei Bosnien zu bleiben, Technologie-Fragezeichen.
Ja, da waren jetzt sehr interessante Wissenschaftler wieder dort, die spannende Vorträge gemacht haben.
Wer war da dort zum Beispiel?
Es war dort Valery Uvarov aus Russland.
Aha, der forscht ja auch so Pyramiden und solche Dinge.
Energien der Pyramiden, ja, genau. Und so weiter. Dann war Michael Tellinger aus Südafrika dort, der ja die ganzen Studien an den hunderttausenden Steinkreisen in Südafrika macht.
Sehr spannende Geschichte auch, ja.
Ja, der Ähnlichkeiten mit der bosnischen Anlage feststellen konnte, auch anhand von Artefakten, die gleich ausschauen, wie er welche in den Steinkreisen gefunden hat, auch wieder sehr interessant, der Zusammenhang. Dann war dort Paul LaViolette, der amerikanische Wissenschaftler, der ein tolles Interview ins ins Internet gestellt hat, wo er eben auch der Meinung, 100% der Meinung ist, dass es sich hier um eine Pyramide handelt. Und dann war noch ein Wissenschaftler aus Serbien da, der Messungen gemacht hat, wissenschaftliche Messungen jedes Jahr an der Pyramide, im Ravne-Tunnel und so weiter, der voll und ganz der Meinung ist, dass das ein System ist, wo wir eigentlich noch nicht genau wissen, wie das gemacht wurde, wie das funktioniert, aber es erzeugt Töne, es erzeugt Energien, Frequenzen und so weiter. Also es, die verschiedensten Wissenschaftler haben bereits Messungen durchgemacht und es deutet wirklich alles darauf hin, dass es kein natürlicher Berg ist.
Da gehen die Meinungen zwar auseinander, aber es gibt auch sehr viele gute Argumente dafür.
Ja.
Und ich habe da letztens einen Artikel auch gepostet. Genau, Paul LaViolette, du hast ihn erwähnt, ja.
Ja, ja.
Genau. Der also da auch recht beeindruckt war, offenbar.
Ja.
Aber Technologie jetzt im engeren Sinne?
Könnte möglich sein. Also da bin ich nicht der Experte.
Ja. Technologie, die jetzt dort in Form von Artefakten vorhanden ist, oder Technologie in welcher Art?
Es wurden Artefakte gefunden, die jetzt zu Untersuchungen geschickt werden, die meiner Meinung nach schon auf eine Technologie hindeuten.
Kannst du irgendwas zu diesen Artefakten sagen?
Nein.
Okay. Was natürlich auf
ich habe sie gesehen, aber ich habe versprochen, dass ich, bevor das publik gemacht wird, nicht drüber rede.
Ja, verstehe. Was natürlich schon ein bisschen auf Technologie hinweisen könnte, ist dieser, ich glaube, der 28 Kilohertz Strahl, der da von der Spitze ausgeht. Ne?
Richtig.
Du hast ihn erwähnt. Also, naja, also da würde ich sagen, ist noch alles offen. Gab es da irgendwelche Fortschritte? Weiß man, wie der entsteht?
Nein, im Moment noch nicht wirklich. Aber der spiralförmige Gang könnte damit zu tun haben.
Ja, dieser Strahl wird immer stärker, je weiter man sich von der Spitze der Sonnenpyramide, also die dort direkt vor Visoko ist, entfernt, was auch recht interessant ist. Ne?
Ja, da wird interessant, wenn der Valery Uvarov seinen Bericht dem Sam zuschickt. Er hat ihm zugesagt, dass er seine Gedanken praktisch in einem Bericht umsetzt. Und Valery Uvarov ist ja der Experte für Pyramidenenergien.
Ja, ja.
Er baut zum Beispiel jetzt in Tomsk die ist jetzt schon fertig, eine riesige Pyramide, und um diese Pyramide eine komplette Infrastruktur mit weiteren 33 Pyramiden.
Moment einmal, 33 Pyramiden, von wo redest du jetzt?
Tomsk in Russland.
Okay.
Die in Russland, die neu gebaute, eine große Pyramide, und die weiteren Pyramiden, die werden ja jetzt neu gebaut. Weil es eben mit Energien zu tun hat, weil es Heilwirkungen hat, weil es Haltbarkeitswirkungen hat und so weiter. Und da ist eben der Valery Uvarov der Experte. Und auch er war der Meinung, nach einer Woche in Visoko, dass es tatsächlich eine Pyramide ist.
Jane, jetzt eine Frage. Bist du irgendwie auf Wireless auf deiner Seite? Weil du brichst jetzt wieder ein bisschen auf. Okay, du hast dich aber nicht irgendwie bewegt in den letzten paar Minuten.
Nein.
Okay, weil irgendwie wird die Verbindung wieder ein bisschen schlechter. Mhm. Bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei den Scans. Da gibt es ja auch noch andere Beispiele. Also, du hast da ein ägyptisches Grab in Australien als Beispiel genannt.
Richtig,
das finde ich ja recht interessant.
Also das ist einmal einer der nachweislichen Fakten, dass die Technologie effektiv funktioniert. Und zwar über weite Distanzen, ohne dass man selbst vor Ort ist.
Aber jetzt, um noch ein bisschen bei ägyptisches Grab in Australien zu bleiben.
Ja.
Wie kamen die Ägypter nach Australien? Und wann?
Das ist die nächste Frage.
Ja. Hast du da schon irgendeine Idee?
Ja, nach der Übersetzung müsste das älter als 4000 Jahre sein.
Und warum glaubt ihr, dass es ein ägyptisches Grab ist?
Weil es altägyptische Hieroglyphen dort sind.
Also eindeutig ägyptische Hieroglyphen, ohne Wenn und Aber.
Die übersetzbar sind, ja.
Das ist unglaublich. Gibt es da irgendeine Theorie dazu, wann die Ägypter dort nach Australien übergesetzt sind und warum?
Absolut noch nicht.
Oder ob das vielleicht überhaupt Ägypter waren und oder vielleicht die Ägypter das nur wiederum von einer gemeinsamen Quelle übernommen haben, als die dort in Australien?
Nein, die Übersetzung deutet schon auf Ägypten hin.
Das ist ja völlig wahnsinnig.
Na, so wahnsinnig finde ich das gar nicht. Da gibt es so viele weltweite Objekte, die darauf hindeuten, dass es entweder eine globale Zivilisation oder zumindest globale Kontakte in der Vergangenheit gegeben haben muss. Und es geht weiter als 4000 Jahre zurück. Da gibt es die Frau Dr. Christine Pellech in Wien, die ja zwei wunderbare Bücher geschrieben hat und sehr, sehr viel recherchiert hat und definitiv der Meinung ist, und es sieht wirklich glaubhaft aus, dass Odysseus bereits eine Weltumsegelung gemacht hat und nicht nur im Mittelmeer tätig war.
Ja gut, also wenn die Ägypter vor...
Ihre Webseite ist sehr interessant, da sind die verschiedensten internationalen Forschungsergebnisse publik, die heißt Migration and Diffusion.
Und was habt ihr jetzt mit Hilfe dieser Technologie über dieses ägyptische Grab herausfinden können?
Dass Knochen und Edelmetalle drinnen sind.
Also das ist noch nicht geöffnetes Grab, oder wie?
Nein, sie kriegen ja keine Erlaubnis.
Aber und wo hat man dann diese Hieroglyphen gefunden?
Am Felsen, vor dem Grab.
Das ist echt faszinierend. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder Leute, die also Curiosity und sonstige Aufnahmen untersuchen und sogar am Mars dann gibt es Beispiele, wo Gesteinsformationen wirklich, also ohne viel Fantasie so aussehen wie Skulpturen. Aber auch Australien ist schon erstaunlich. Also ich glaube jetzt persönlich nicht, dass die Ägypter bis auf den Mars gekommen sind, aber ich weiß nicht, was da deine Meinung ist. Kennst du diese Aufnahme? Gerade letztens bin ich wieder über so eine gestolpert. Eine Detailaufnahme, ich glaube es war Curiosity oder war es einer der anderen Rover, keine Ahnung, von einer Felsformation und irgendwo da ist tatsächlich so eine typische Statue.
Wie man ja, aber ich sage immer, wir haben auch Beispiele gehabt, wo uns Leute praktisch anhand von Fotos beweisen wollten, dass es neuzeitliche Anfertigungen sind. Ich bin immer der Meinung, anhand eines Fotos alleine eine archäologische oder wissenschaftliche Untersuchung zu machen, finde ich unseriös.
Also es kann einfach so ziemlich alles sein, ne? Ja, wenn man nur das Foto hat. Eben, ja. das glaube ich auch. Welche anderen Orte gibt es denn noch? Du hast gesagt, es gibt es an vielen Orten, haben die Ägypter Spuren hinterlassen, also eindeutig in Form von entzifferbaren Hieroglyphen. Was gibt es da noch?
Nicht die Ägypter, sondern unbekannte Schriftzeichen, die nur einmal übersetzt wurden, und zwar von Professor Kurt Schildmann, der Präsident der Deutschen Linguistikgesellschaft war. Eine Schrift, die eine leichte Ähnlichkeit mit der Indus-Talschrift und mit der Osterinselschrift hat, aber doch anders ist. Und diese Schriftzeichen haben wir eben in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten Steine mit diesen Schriftzeichen gefunden.
Das hast du ja vorher erwähnt, auch in Bosnien, glaube ich, habt ihr da Beispiele gefunden.
Auch in Bosnien,
ja. Aber du hast vorher gesagt, dass auch ägyptische Artefakte auf der Welt verstreut sind. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, also halt außer Australien?
Außer Australien, muss ich sagen, ist mir eigentlich im Moment nichts bekannt.
Okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Gut. Mhm. Also, und Mars, das können wir ja beide wahrscheinlich ausschließen, obwohl man kann es ja auch nicht widerlegen.
Man müsste es anschauen,
genau. Faszinierend. Osterinsel und Kreta haben wir da noch aufgeschrieben, vielleicht picken wir mal die Osterinsel noch raus, also in Bezug auf diese Technologie.
Ja, Osterinsel haben wir dann auch, was mich persönlich auch interessiert hat, mit meinem Freund eben einen Scan drüber gemacht, weil da werden ja jetzt laufend die Moais weiter ausgegraben, die ja viel tiefer in die Erde reingehen. Da hat ja damals schon Thor Heyerdahl begonnen damit und am Rücken haben diese Moais unbekannte Schriftzeichen. Und wir haben auch einen Scan drüber gemacht und haben einige Gräber dort gefunden, also per Scan gefunden. Wir versuchen mit den Archäologen dort Kontakt aufzunehmen und würden denen gerne eines dieser Gräber praktisch die Positionierung geben, wenn sie uns glauben würden, weil in diesen Gräbern jeweils Knochen, Edelmetalle und Edelsteine vorhanden sind.
Also auch Edelsteine, also auch Kristalle können Sie erkennen mit dieser Technologie?
Nein, Edelmetalle, das heißt Gold, so. Silber.
Okay.
Und Edelsteine. Und,
ja, das meine ich ja, Kristalle.
Ja, also verschiedene Edelsteine, ja. Mhm. Und zwar auch relativ sehr, sehr tief. Und da bin ich im ersten Buch von Thor Heyerdahl, gleich am Anfang beschreibt er die alten Ureinwohner bei seiner ersten Reise auf den Osterinseln, haben ihm erzählt, dass früher hier die Könige begraben wurden. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn die Archäologen dort eines dieser Gräber aufmachen würden. Punkt 1 sind Knochen drinnen, also ist es tatsächlich ein Grab. Man könnte Altersdatierung und eventuell versuchen, eine DNA-Analyse zu machen. Aber das Interessante für mich ist, es gibt auf der Osterinsel weder einen Bergbau, also Gold- oder Silberabbau, oder es werden auch keine Edelsteine dort abgebaut oder gefunden. Woher kommen die? Und da geht's halt wieder in die Richtung Churchward, der versunkene Kontinent Mu. Und da wäre halt interessant, weil eben die Moais in Verbindung mit Gräbern sind und nicht so, wie es im Ancient Aliens gezeigt wurde, dass die nach oben schauen und deswegen die Aliens begrüßen oder eben auf ihren Stern blicken, sondern meiner Meinung nach haben die eine Art von Grabsteinfunktion. Nicht? Und das könnte man halt nur beweisen. Jetzt werden viele natürlich lachen, wenn sie das hören in deiner Sendung, werden sie sagen, der spinnt. Aber interessant wird es, wenn uns die Archäologen dort glauben und wirklich versuchen, eines dieser Gräber aufzumachen. Und derer gibt es einige dort.
Naja, und auch wenn ihr Unrecht habt, deshalb spinnt ihr.
Na, wir haben nicht Unrecht, denn ich weiß,
dass... Aber selbst wenn, es wäre ein Versuch wert, ne? Es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, danach zu schauen.
Und sie werden es finden.
Mhm. Interessant. Vielleicht noch kurz Kreta, weil wir das auch noch notiert haben.
Haben wir auch riesige unterirdische Tunnelanlage festgestellt. Und da war ja auch vor einigen Jahren der Dr. Ernst Mulder Chef, der Augenarzt und Forscher mit einer Forschungsdelegation in Kreta, und die waren auch in einem riesigen unterirdischen Labyrinth, und dieses Labyrinth haben wir auch per Scan praktisch nachvollziehen können. Und da haben wir jetzt wieder die Sagen und die Legenden, die Mythologie, das Labyrinth, Minotaurus. Also in welche Richtung geht das?
Mm. Ja, genau, Legenden. Ich meine, Stichwort Heinrich Kusch, mit dem ich dieses Jahr hoffentlich auch noch ein Live-Gespräch führen werde. Der sein neues Buch ist gerade herausgekommen, Versiegelte Unterwelt, und über das wollen wir sprechen. Ich warte schon drauf, dass ich es endlich einmal lesen kann. Und der erforscht ja auch, für alle, die ihn nicht kennen, unzählige und ausgedehnteste Ganganlagen, aber in Mitteleuropa und auch hier in der Steiermark und bis rauf nach Bayern und was der Teufel. Und auch auf Kreta, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, dass er auch dort schon, aber vielleicht ihr mit da, jetzt will ich jetzt nicht was behaupten.
Wir möchten auch gerne mal treffen, ja.
Ihr solltet euch auf jeden Fall treffen. Also ihr habt euch noch nie getroffen?
Nein.
Also das sollte man in die Wege leiten. Ich werde versuchen, das irgendwie...
Das wäre toll, weil wenn ich meinen Kollegen überzeugen kann, dann vielleicht macht er mir dann auch einen Scan und könnte dadurch wiederum Herrn Kusch helfen.
Ich glaube, dem Herrn Kusch, wenn das so funktioniert,
meine, es funktioniert,
dann wäre ihm da, glaube ich, extrem geholfen.
Ja.
Okay. Also ihr solltet auf jeden Fall euch irgendwie in Kontakt setzen, glaube ich. Mhm. Du hast mir da jetzt ein paar Bilder geschickt.
Ja.
Ich habe mir da jetzt notiert, Objekte in Mexiko, also bei unserem Gespräch, und du hast also gemeint, da sieht man Sonneneruptionen und irgendwie so mit UFOs.
Ja, UFO ist ja, da habe ich mich lang dagegen gesträubt.
Ja, ja, warten wir. Ich habe mir gedacht, naja, okay, jetzt wieder da erstarren, wo dann wieder irgendwas Zweideutiges oben ist. Dann hast du mir das heute geschickt, weil ich gesagt habe, bitte schick mir das, ich möchte mir das anschauen. Ne? Mhm. Und dann war ich doch recht überrascht über das Bild zum Beispiel mit der Endung 2481. Und du hast mir freundlicherweise auch gestattet, das dann online zu stellen für die Hörerinnen, damit sie sich das anschauen können. Ist jetzt keine perfekte Aufnahme, ist der Steiner links ein bisschen abgeschnitten, aber das ist wurscht. Weil das, was man drauf sieht, jetzt einmal der Stein selbst, was ist das für ein Stein? Woher kommt der? Wer hat den angefertigt?
Das Ganze hat vor knapp über 3 Jahren begonnen. Da habe ich ein E-Mail aus Mexiko bekommen mit dem Vermerk Top Secret und 10 Bilder beigefügt. Habe mir gedacht, ohne weitere Erklärung, Top Secret Bilder, na, da schickt mir vielleicht jemand ein Virus. Alle Bilder mehrfach durch den Virenscanner geschickt und dann geöffnet. Und da muss ich gleich dazu sagen, da habe ich auch geglaubt, die erste Reaktion war, das kann nur neuzeitlich angefertigt worden sein, weil die sind so gut, die Bilder oder die Objekte, dass das eine neuzeitliche Anfertigung sein muss.
Ja, da bleibt nicht mehr viel Raum für Fantasie, nämlich. Also gerade bei diesen.
Absolut nicht mehr. Und deswegen habe ich dann dieser Dame, die mir dieses Mail geschickt hat, höflich zurückgeschrieben, habe mich bedankt, wie sie auf mich kommt und ob sie mir die Geschichte dieser Objekte, dieser 10, die sie mir damals geschickt hat, da war dieses Bild auch schon dabei, von dem du gerade sprichst. Und sie hat mir dann geschrieben eben, dass sie mehrere Jahre darüber schon Bescheid weiß. Ein Bauer im Norden von Mexico City in einer nördlichen Provinz hat auf seinem Grundstück einen Gang entdeckt, nach einem Gewitter, den er dann verbreitert hat, hineingehen konnte, und dort hat er an die 3000 bearbeitete Objekte, also Artefakte, vorgefunden.
Wo noch einmal war das?
Im Norden von Mexico City.
Okay.
Dann der Bauer hat Angst, deswegen eben mit Top Secret, dass wenn das publik wird, dass er die besitzt, dass ihm die alle weggenommen werden und beziehungsweise sogar sein Grundstück, dass er das verliert. 3000 Stücke, die von, ich würde sagen, Tennisballgröße bis zu einem halben Meter sind, jedes einzelne Stück verschiedenartig. 2500er Objekte der 3000 sind aus verschiedenen Steinen, also gravierte Steine. Und ca. 500 Stücke sind ein künstliches Material, großteils bestehend aus Kaolin. Kaolin wird für die Porzellanerzeugung, aber auch für die Papiererzeugung verwendet. Also das heißt, ca. 500 Objekte gegossen. Das heißt, für jedes dieser Objekte muss eine Negativform gemacht werden, eine Gussform gemacht werden, und das um ein Stück zu gießen, das ich sicherlich in Mexiko niemals als Original verkaufen kann, halte ich schon einmal für logisch nicht ganz verständlich. Dann 2500 Steine graviert, teilweise Steinmasken, mit Halbedelsteinen, mosaikförmig mit organischem Klebematerial beklebt. Teilweise Objekte sogar mit kleinen Goldeinlagen und Edelsteineinlagen, also sicherlich nicht von einem Bauern gemacht, neuzeitlich, der selbst eigentlich das geringe Geld vorhanden hat. Also, nach den ersten 10 Bildern, habe ich dann die Erklärung bekommen und warum sie auf mich gekommen ist, weil sie eben Interviews von mir gehört hat und den Eindruck gewonnen hat, dass ich ein seriöser Forscher bin, habe mich dafür bedankt, und dann habe ich in weiterer Folge bis dato über 800 Fotos erhalten von Objekten, die eigentlich unglaublich sind. Und ich wollte die nicht an die Öffentlichkeit bringen, habe dann aber einige Bilder Nassim Haramein gezeigt, dem Physiker in Hawaii, der begeistert von den Objekten war. Und wir haben dann in einem Kongress vor 2,5 Jahren in Saarbrücken, haben wir dann einige dieser Objekte das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Und Nassim hat wissenschaftliche Erklärungen zu den Motiven gegeben. Und wir haben gebeten, keine Filmaufnahmen zu machen. Es wurde aber gefilmt und dieser Film wurde dann ins Internet gestellt. Und Tarek, du kannst mir glauben, sogar die eingefleischesten UFO-Freaks aus Deutschland haben geschrieben, dass wir Lügner sind, Betrüger sind, weil das kann nur neuzeitliche Anfertigung sein. Worauf Nassim Haramein zwei dieser Masken, die eben mit organischem Klebstoff beklebt, mit Halbedelsteinen sind, wurde Klebstoff entnommen, organisches Material, und wurde an der Universität in Tucson in Arizona altersdatiert. Die eine Maske, Ergebnis 14.315 Jahre plus minus 60 Jahre und die zweite Maske 8.700 Jahre plus minus 45 Jahre.
Welche Masken habe ich die auch bekommen?
Also, die Rückseite einer Maske hat die Nummer 1360 und die Vorderseite der Maske, die habe ich da noch nicht geschickt, schicke ich dir aber, da sieht man die Halbedelsteine.
Aha, also 1360, ich werde dann, das Bild 1360 werde ich dann als Bild 2 bezeichnen, auf der Seite, damit Sie die Hörer da auskennen, und das Bild 2481, was wir jetzt gerade eben vorher besprochen haben, werde ich als Bild 1 bezeichnen, nur damit man sich da orientieren kann. Also
es ist interessant zum Beispiel, dass man jemanden sieht in einer Art Glaskuppel.
Jetzt bei dem, ich nenne es im Bild 1, das ist wirklich, ich meine, wie gesagt, man sieht da also dieses Objekt, es sieht zu sehr nach einem klassischen UFO aus, muss ich jetzt sagen. Also es ist wirklich, man sträubt sich da fast ein bisschen. Und dann oben ist es wie so eine Art Vergrößerung, da sieht man dann die Kuppel und drinnen sitzt der Astronaut.
Ich meine, so, wie soll jetzt ich da anders ist aber sagen? Interessant, wenn du die Körperhaltung anschaust.
Ja, der liegt also da.
Die entspricht den sogenannten Chakmol-Göttern. 1876 hat ein französischer Archäologe die erste dieser Götterfiguren in mehreren Metern Tiefe ausgegraben. Und die hat genau dieselbe Körperhaltung und derer gibt es in Mexiko einige. Die werden als Gott Chakmol benannt und man vermutet, dass sie eben mit dieser Körperhaltung, dass auf die Bauchfläche die herausgerissenen Herzen gegeben wurden. Nur, bei den 3000 Objekten sind viele dieser Eingravierungen vorhanden.
Also das ist die offizielle Interpretation, war das jetzt?
Die offizielle archäologische Interpretation ist, der Gott Chakmol, von dem man nicht wirklich weiß, was er für Bedeutung hatte, aber vermutet eben, dass durch diese gebeugte Haltung eben auf den Bauch die herausgerissenen Herzen gelegt wurden. Wenn du den hier aber anschaust, der entspricht der Körperhaltung. Russische Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese Körperhaltung die ideellste wäre für Raumfahrten.
Ja, das.
Und einige der Gravuren zeigen, dass diese Figuren eben in dieser Körperhaltung auf dem Bauch viereckige Objekte haben, wo drauf Gesichter sind. Man könnte sogar jetzt sofort sagen, ja, das ist auch wieder neuzeitlich angefertigt, weil das schaut aus, als wie wenn ein iPod oder ein Computer am Bauch hätte. Ne?
Ja, na gut, also wie das ausschaut, es ist, wie gesagt, also ich werde es eh online stellen, also dieses Bild 1 ist wirklich erstaunlich.
Zu gut, um wahr zu sein.
Es ist zu gut, um wahr zu sein, finde ich. Ja, es gibt dann das ist ein bisschen rechts, dann noch ein weiteres von diesen Objekten. Also es sind da vier solche oder drei solche klassischen UFOs. Und dann noch, es ist, irgendwas, was so aussieht, ein bisschen wie eine Raumstation.
Für mich,
also
für
wenn
mich,
wir jetzt schon bei UFO sind, dann ja, ist das links eine Raumstation. Ne?
Für mich die Nummer 2485 ist sehr interessant. Und zwar zeigt es die Sonne mit einer Sonneneruption. Man sieht einen Planeten. Man sieht in der Sonneneruption, wie du vorhin gesagt hast, wie eine Darstellung eines UFOs. Und in der Sonne selbst ein längliches Dreieck. Und das Foto habe ich als eines der ersten erhalten. Das war vor circa drei, etwas
okay,
mehr als drei.
Okay, jetzt weiß ich, was du mit Sonneneruption meinst. Ja? Jetzt sehe ich es auch. Ja. Also ich meine, okay, wenn das links die Sonne
Dreieck,
ist. Ja.
Direkt dieses Dreieck. Die NASA hat, ich glaube, das war knapp vor einem Jahr.
Welches Dreieck meinst du?
In der Sonne.
Dieses dunkle
Dreieck. Und die NASA hat vor circa knapp über ein Jahr ein Bild eben publik gemacht, wo man die Sonne mit einer Sonneneruption sieht und in der Sonne ein längliches, dunkles Dreieck, wie genau hier in dieser Eingravierung.
Hm. Ja, und dann rechts, vielleicht soll die Erde darstellen. Und
könnte
dann
sein, weil es eine Atmosphäre darstellt.
Stimmt, ne? Ja. Und dann hat man da wieder diese, ich sage jetzt halt einfach UFOs dazu, weil sie scheinen zu fliegen und wir wissen nicht, was sie sind. Aber gut, ich meine, ich möchte auch vorausschicken, es gibt sicher für alles, alle diese Dinge auch komplett andere Interpretationen. Man möchte sich da oft wundern. Ne? Also auch diese
Dinge. Na, warum, Tarek, noch einmal, um dir auf die Altersdatierung hinzudeuten. Ja. Ne? Wir haben entschieden, Nassim auch, dass man noch ein bis zwei weitere verschiedene Institute auch Altersdatierungen machen lassen, dass man wirklich drei unabhängige Datierungen hat und wenn die wirklich übereinstimmen, dann kann man von einem definitiven Alter ausgehen. Aber was noch wichtig ist, wir werden versuchen, auch Materialanalysen der gegossenen Objekte machen zu lassen und ja, das Ganze, dass dieses Video damals ins Internet gestellt wurde, waren wir beide nicht sehr glücklich drüber, aber alles Negative hat auch manchmal was Positives. Die positive Reaktion war, dass vor einem Dreivierteljahr, wurde ich aus Mexiko kontaktiert, und zwar aus der Provinz Oaxaca und aus einer weiteren Provinz, wo dort die Ureinwohner, also die Nachfolger der Azteken, Tolteken oder wie immer die Zivilisationen dort gelautet haben, dass die Ureinwohner dort das Video auch gesehen haben im Internet und dass die mir mitgeteilt haben, dass sie auch solche Objekte schon seit Urzeiten im Besitz haben und haben mir auch Fotos geschickt, die eine große Ähnlichkeit mit diesen Objekten haben.
Hm.
Und das aus drei verschiedenen Provinzen. Also jetzt, glaube ich, kann man schwer von neuzeitlichen Jux-Anfertigungen sprechen. Schon gar nicht von den 3000 eben, wovon wir die paar Bilder hier zeigen.
Was war jetzt noch einmal die Datierung? Die vorläufig, also die vorläufige? Weil wir wollten
die
ja noch
erste mal Datierung der Tucson Universität in Tucson, Arizona. 14.215 plus minus 60 und die zweite 8.700 plus minus 45.
Hm. Na gut, ja, also wer vor 8.000 Jahren solche Dinge gezeichnet hat, das ist wirklich die Frage. Also 2485, dieses, wo man die Sonneneruption sieht, das wird das Bild Nummer 3. Ja. Für die Hörer und
da gibt es ein Gegenüberbild, das müsste feststellbar sein, findbar sein im Internet, eben von der NASA, die Sonne mit dem gleichen länglichen Dreieck.
Ja, nein, also kann man mit, da braucht man schon ein bisschen Fantasie. Also da sind auch die Objekte jetzt nicht ganz so eindeutig wie im ersten Bild, aber kann man sicherlich auch da hineininterpretieren, auch dann rechts das Objekt mit der Atmosphäre und so.
Aber da gibt es noch viel bessere.
Aha.
Nur die sind dann überhaupt nicht mehr glaubhaft. Ne?
Aha. Also du hast mir jetzt ein paar nicht ganz so gute geschickt, die man aber zumindest nur irgendwie verkauft hat. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Da gibt es noch ein paar andere, die man, also andere Bilder, da sind daneben auch teilweise Kugelschreiber, was ich sehr hilfreich finde.
Dass man die Größe
einordnen kann. Das sind also teilweise so, ja, ich würde sagen, so 10 cm, 15 cm hoch, diese. Ja,
aber bis zu einem halben Meter.
Bis zu einem halben Meter. Ja. Es gibt dann auch so ein Überblicksbild. Ich sage es nur gleich, also ich werde das Datum, das da eingeschrieben ist, in die Bilder werde ich nicht immer rauslöschen können, Klaus, weil sonst was vom Bild wegfällt. Und ich werde einfach so, wie sie sind, reinstellen. Das Bild 3 ist ein bisschen unscharf leider, aber man kennt es sehr schön. Also das ist also, finde ich, haben wir sehr schöne Qualität. Was mir jetzt auch auffällt, ist Bild 14, 17, also Bild 4 dann auf der Seite. Ist das ein Genie aus der Flasche? Ich meine, was sieht man da?
Ja, sieht nicht so aus wie eine Flasche.
Naja, könnte eine Flasche. Es könnte ein Gefäß. Also mein erster Gedanke dabei war Genie out of the bottle.
Also ja, aber man sieht, man könnte das
allerdings Wunderlampe. Lampe.
Ja, nein, aber man könnte viel hineininterpretieren. Und zwar, man sieht einen Kometen und die Figur hält etwas in der Hand. Das könnte vielleicht die Darstellung der Erde sein. Aha. Und er hält schützend die Hand in Richtung Kometen. Das würde er, das Objekt, das er in Händen hält, schützen vor dem Kometen.
Mhm. Ist eine Interpretation.
Ist eine der Interpretationen. Ne?
Ja.
Ähnliches Bild. Immer, jeder kann sich selber seine Meinung machen. Ne?
Muss er auch.
Ja.
1406 auf der Seite dann Bild Nummer 5. Sorry, also ich habe gerade erst vor unserem Gespräch diese Bilder bekommen, daher habe ich das nicht besser vorbereiten können. Aber da sieht man auch einen links, wenn man so will, einen Kometen. Ja. Wäre jetzt eine Interpretation. Ja. Rechts dann wieder dieses Wesen hält ein, was wir jetzt als in einer Mangelung irgendeiner anderen Erklärung als UFO bezeichnen, in der Hand. Mhm. Was natürlich wieder darauf hinweist, dass es vielleicht doch kein Raumschiff ist, sondern irgendwas anderes. Und darüber schwebt aber auch so ein Gebilde und es zeigt in Richtung eines Planeten. Das ist auch recht interessant, das Ganze da.
Ja, es gibt einige der Gravuren, wo jeweils die linke Hand hochgestreckt wird.
Und da gibt es also noch ein paar so Bilder, ich werde alle online. Gibt es noch irgendeins dieser Bilder, wo du noch was dazu sagen möchtest? Ja, da gibt es zum Beispiel eines, das finde ich interessant. 1348, rechts oben, das ist wirklich erstaunlich. Ein Planet, nehme ich an, mit Ringen und 4 Monden.
Ja.
Wie alt sagst du? Nein, ich meine, du hast vorher irgendwas von 8000 Jahren gesagt, ja?
Die Altersdatierung der beiden organischen Materialien, der beiden Masken aus diesem Fund, 14.215 und 8.700 Jahre.
1348, dieses Bild.
Ja.
Auf der Seite dann Bild 6. Das finde ich wirklich interessant, weil da, ich meine, auch da wieder sieht man so, man kann jetzt das als Raumschiff interpretieren oder man kann es auch als Helm interpretieren, ich habe keine Ahnung. Rechts oben ein Planet mit Ringen und 4 Planeten.
Ja.
Das fasziniert mich fast noch mehr als die vermeintlichen Raumschiffe. Mhm. Weil, ich meine,
und links.
Das wäre wirklich ein arger Zufall, oder? Ich meine, ich glaube, es ist Jupiter ist es mit den 4 Monden oder Saturn. Egal, aber einer dieser beiden hat Ringe und 4 Monde und was können die da sonst gemeint haben? Na gut, sie können tausende Sachen gemeint haben, aber es ist ziemlich eindeutig ein Planet mit einem Ring drumherum, finde ich.
Ja.
Oder zumindest eine Kugel mit einem Ring drumherum. Mhm. Ja. 1360 haben wir das schon gehabt? Ja. Also bei 1360, was dann Bild 2 ist, da, das ist auch so eine Maske, ne?
Das ist eine Maske, ja. Die Rückseite der Maske.
Aha, okay. Mhm. Die Rückseite von was? Habe ich das auch? Also die Vorderseite habe ich nicht, okay. Das glaube ich vorher schon gesagt. Ja, also wirklich faszinierend. Und davon gibt es jetzt ganz viele noch.
3000 Stück.
3000 Stück.
Ja.
Also das ist schon ein bisschen überwältigend. Also weil wenn jetzt, na gut, man muss das nur datieren und dann, wenn man mal wirklich zweifelsfrei festgestellt hat, dass diese alt sind, dann bin ich wirklich gespannt, was die Interpretationen sind dieser Bilder. Ja, weil ich wurde da oft schon überrascht, ja, und oft fällt es einem dann wie Schuppen von den Augen, dass also die traditionelle Interpretation dann schon auch eigentlich die wahrscheinlichere ist. Ja? Mhm. Da habe ich schon viele, also gerade jetzt, wenn man Ancient Aliens und so hernimmt, ja, was die dort teilweise kolportieren, da gibt es also viele Sachen, wo man schon sagen muss, wenn man eine fundierte Gegendarstellung sieht, dann löst sich das alles recht schnell auf.
Ja. Na, da habe ich eine Einladung gehabt für Interviews nach Los Angeles, die habe ich aber abgesagt.
Also, ja, da hast du gut dran getan, glaube ich.
Ich finde auch das Ancient Aliens Debunked super recherchiert.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Ja.
Ich meine, der Mann hat unter Umständen einen religiösen Hintergrund. Das habe ich noch nicht so ganz, das wollte ich damals noch ein bisschen recherchieren. Aber wurscht, auch wenn er die Dinge, die er da sagt, dieser 4-Stunden-Video, der hat sich da wirklich bemüht, der ist also wirklich auch gut und hat
super
damit
Arbeit.
Also, und auf, das ist zum Beispiel, wo man dann schon sieht, dass viele dieser Artefakte, auch übrigens, er debunkt übrigens auch dieses Metallflugzeug, dieses kleine, das da immer wieder. Also, ja. Wir haben es auch mal bei einer Sendung, deshalb erwähne ich es jetzt als Ankündigerbild verwendet. Mhm. Und er zeigt wirklich recht schlüssig, dass das offenbar irgendeine Art Fisch oder ein anderes Tier darstellt, weil was nämlich dann, muss jetzt kurz loswerden, ja, was nämlich bei den in Ancient Aliens natürlich nicht erzählt wird, ist, dass es da ganz viele solche Objekte gibt und es ist so ein gradueller Verlauf, ja, und die man dann herauspickt und sagt, ha, das ist ein Flugzeug und nebenbei, also diese aerodynamischen Versuche sind ein Blödsinn, ja. Aber wenn man dann da so eins rausblickt und sagt, ja, und das ist jetzt ein Flugzeug, wenn man das nur isoliert sieht und glaubt, da gibt es nur dieses eine Objekt und dann noch ein paar, wie wir ein Flugzeug aussehen, dann hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn man sieht, dass es da ganz vieles sehr ähnliche Dinge gibt, die aber quasi ein Spektrum darstellen und wo eigentlich alle anderen Tiere darstellen und wo man doch sagen kann, das ist wahrscheinlich ein Fisch. Entschuldigung, also war jetzt ein bisschen ein längerer Ausflug, aber
nein, das ist schon richtig.
Das hat mich wirklich fasziniert, weil ich habe immer lange, also ich habe schon als Kind mit 10 Jahren irgendwie das Buch von Berlitz bekommen, das Bermuda-Dreieck, und da waren diese Dinger drin. Und ja. Seit ich ein Kind bin, haben mich die irgendwie fasziniert. Was ist das wirklich? Ja? Keine Ahnung. Und also Ancient Aliens Debunked hat mir die Augen geöffnet.
Ja, und ich hab mich jahrelang geweigert, über Aliens und UFOs überhaupt zu diskutieren, weil ich gesagt habe, das ist nicht mein Gebiet. Drum habe ich auch lange Zeit gewartet, um mehr und mehr Hintergründe zu bekommen von dieser Sammlung, bevor ich überhaupt das erste Mal drüber gesprochen habe. Weil auch für mich die Objekte einfach zu gut waren, um glaubhaft zu sein.
Ja, gut, es ist jetzt auch keinesfalls erwiesen, dass das tatsächlich Raumschiffe und Astronauten sind, die da dargestellt werden. Aber ich sage mal, gerade jetzt bei Bild 1, ich bin gespannt. Vielleicht kommt dann ein weiterer Debunker, was ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also
ja, ich versuche mit dem Mann Kontakt aufzunehmen.
Ja, Frage. Weil
das
super.
Kann nur ein Vorteil sein.
Ja, natürlich. Also ein Skeptiker, so wie er sein sollte, jemand, der jetzt einmal nichts ausschließt, unvoreingenommen hingeht, sich das anschaut und versucht einmal rauszufinden, was das alles sein könnte und diese Hypothesen dann aber auch verifiziert. Und so jemand, würde mich interessieren, was er zu dem sagt. Ich meine, ich bin ja völlig allein, ich sehe das nur und denke mir, yes, das, nein. Das ist
deswegen hat
so, das wie ein Alien-Comic.
Deswegen hat ja der in Deutschland auch der Nassim Haramein die Erklärungen zu den Objekten gegeben. Mhm. Und er ist Physiker, ne?
Ja, natürlich. Der kann da natürlich noch einiges mehr draus rauslesen.
Richtig.
Ich meine, der beschäftigt sich auch mit heiliger Geometrie und weiß der Kuckuck was. Also, ja, der kann das sicher viel rauslesen, aber es ist nicht immer wieder die Gefahr, dass man zu viel reininterpretiert. Ja, aber also bei Bild 1 muss ich, wie gesagt, nichts reininterpretieren. Und ich stelle das dann online und dann da muss ich nichts reininterpretieren.
Na. Und dann warten wir wieder auf die Reaktionen.
Ja. Ich meine, man muss dann letztendlich irgendwas reininterpretieren, weil wir können mit den Erschaffern ja nicht sprechen. Ne? Aber da bin ich gespannt.
Ja.
Bin ich gespannt. Weil auf der anderen Seite jetzt das, wenn man jetzt wirklich hergeht und sagt, na gut, vielleicht haben die da tatsächlich Besucher abgebildet und vielleicht haben die Besucher denen wirklich eine Sonneneruption gezeigt, wie auch immer sie das gemacht haben. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher,
ja, aber man könnte den
ein Schock für das Weltbild. Ne? Ich meine, das würde natürlich unsere Geschichte auf den Kopf stellen. Aber das,
man könnte es aber jetzt wieder umdrehen und könnte sagen, 12.000 Jahre, 14.000 Jahre, das heißt 12.000 vor unserer Zeitrechnung, 14.000 Jahre, man könnte das nicht eine Hochzivilisation gewesen sein, die sich dann selber vernichtet hat?
Du meinst, dass diese Artefakte Abbildungen der Technologie sind?
Könnte man sagen, weil man hat ja keinen Beweis. Ne?
Ja, aber da muss ich sagen, okay, vielleicht sind es künstlerische Darstellungen. Vielleicht sehen wir da Kunst von vor 14.000 Jahren, weil dafür sind sie mir wieder zu wenig realistisch. Also wenn eine Hochkultur, die imstande ist, solche Raumschiffe, wenn man es jetzt so interpretieren will, ja, zu bauen und Sonneneruptionen zu beobachten und überhaupt was von Sonneneruptionen schon zu wissen vor 14.000 Jahren, dann würde man sich erwarten, dass sie da irgendwie schönere Bilder gravieren, die noch realistischer aussehen. Aber da interpretiere ich jetzt viel hinein in eine Zivilisation, in eine hypothetische, die ich gar nicht kenne. Also keine Ahnung, ja.
Aber da könnte jetzt
der lange Rede, kurzer Sinn.
Tarek, da könnte ich jetzt wieder mit dir diskutieren. Und zwar, erinnerst du dich an die ersten Floppy Disks?
Ja, leider.
Ich habe noch welche.
Ich habe die alle
weggeschmissen. Erinnerst du dich noch? Ja, ich habe welche, aber was tue ich damit? Welche. Ich kann sie auch nur wegschmeißen.
Ja, ich habe sogar nur Laufwerke.
Ich kann sie nicht mehr lesen.
Ja, die kann man wahrscheinlich auch nicht mehr lesen.
Die neuen Computer haben alle keine Laufwerke mehr für die kleinen Floppy. Was machen wir mit denen in 5 oder 10 oder 100 Jahren?
Und dann Du meinst mal, ob man es dann überhaupt noch als solche erkennt oder ob man es nicht als Kultgegenstände interpretiert?
Nach einigen tausend Jahren werden sie wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sein.
Ja.
Also was bleibt über? Stein ist eines der wenigen Materialien,
das
die Oberfläche nicht verändert. Also wenn ich eine Nachricht für die Zukunft, für, sagen wir, in 10.000, 500.000 Jahren machen will, was würde ich dann für Material verwenden? Gold wäre zu teuer.
Nein, ich habe nichts gegen Stein. Ich habe kein Problem mit Stein, da bin ich ganz bei dir. Das ist das Einzige, was die Jahrtausende übersteht. Ja.
Richtig.
Aber wie gesagt, die Zeichnungen schauen mir dann doch ein bisschen zu einfach aus. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt, also die schauen aus wie jemand, der, wenn es da jetzt jemanden gegeben hat vor 14.000 Jahren, der Zeuge wurde dieser ganzen Technologien, der das dann halt, so wie er es gesehen hat, versucht, so gut wie möglich festzuhalten, ohne wirklich ganz zu verstehen, was er da alles gesehen hat.
Wenn er es jetzt so wissenschaftlich machen würde, wie er es quasi gewusst haben müsste, dann wäre die Garantie, dass wir mit der Darstellung eigentlich wahrscheinlich gar nichts damit anfangen könnten.
Ja, außer er verwendet die universelle Sprache der Mathematik.
Mhm.
Aber dann müsste man es erst entziffern, was er da geschrieben hat. Ja, es ist schon klar.
Es ist immer für und wieder.
Es ist immer für und wieder, natürlich. Es bleibt, Bild 1 finde ich umwerfend. Absolut umwerfend. Alle anderen finde ich auch sehr spannend. Vor allem auch, weiß nicht, welches das war, also das mit dem Planet mit den 4 Monden und den Ringen. Also das ist nach meiner Rechnung Bild 6.
Aber also wir sind gerade dabei, dass wir vermutlich, wenn alles gut geht und die Termine funktionieren, dass wir im Dezember in Mexiko sind und dann eine komplette Dokumentation der 3000 Stück machen.
Ja, ich bin so froh, dass heute das Gespräch zustande kommt, weil ich glaube, für den Rest des Jahres hätte ich die nie mehr ans Rohr gekriegt, oder? Was glaubst du, was da gezeigt wird? Glaubst du, dass da wirklich eine Hochzivilisation gezeigt hat, die Raumfahrt betrieben hat?
Ich kann dazu im Moment nicht mehr sagen, als wir sind noch auf der Suche einer Antwort. Ne?
Okay. Ja. Mein Gott, wäre das spannend, wenn wir da eine Antwort drauf hätten. Ich meine, das kann natürlich eine sehr langweilige Antwort sein, natürlich, aber es könnte eine wirklich spannende Antwort sein.
Aber für mich sind es sicherlich keine neuzeitlich hergestellten Objekte.
Ja gut, das kann man ja vielleicht über die Datierung halbwegs genau sagen und dann, ja. Wobei Datierung halt auch immer wieder so ein Problem ist, ne? Das ist ja auch nicht so eindeutig.
Ja.
Ja, es ist ein schwieriges Geschäft.
Aber interessant ist, dass sich eben jetzt andere Provinzen melden, Ureinwohner dort, die sagen, wir haben auch sowas.
Wahnsinn. Ja gut, machen wir natürlich jetzt aufpassen, nicht, dass die dann sich da irgendwie an einen Trend hängen wollen. Aber ist schon klar, ja. Also je mehr solche Artefakte man in die Hände kriegt, desto besser. Ja. Einfach um rauszufinden, was da wirklich gezeigt wird. Ja. Weil über Korrelation und so weiter und über, ja, die stehen wieder mit anderen Objekten in Verbindung und dann findet man was raus. Ne. Mhm. Weil wenn man jetzt also nur Bild 1 anschaut, dann denkt man sich, ja, Spinne, ich meine, Entschuldigung. Vor allem, wenn man jetzt den Bezugrahmen hat, also wenn man sich ein bisschen so mit diesen Phänomenen auseinandergesetzt hat und mit der Idee, dass also vielleicht Außerirdische da draußen existieren, die uns vielleicht sogar mal besucht haben könnten, dann drängt sich das schon fast widerlich auf.
Ja.
Aber es hat natürlich viele Implikationen auch. Ne?
Kannst du dir vorstellen, wie die Reaktionen der UFO-Freaks aus Deutschland waren?
Du hast schon geschildert, ja, die haben dich geschimpft.
Unglaublich.
Ja, natürlich. ja, das ist einfach zu gut.
Ja.
Gut, ich glaube, gibt es da noch irgendwas drüber zu sagen, über diese...
Im Moment noch nicht. Ich hoffe, dass wir bald mehr drüber sagen können.
Ja, welchen Zeitrahmen habt ihr da ungefähr?
Oh, wenn wir im Dezember wirklich rüberkommen, na, frühestens Mitte nächstes Jahr.
Mhm. Ein Kapitel, das wir uns noch für heute dann, das ich mir noch notiert habe, war Korea, Mongolei und China, wo du Objekten einer, und jetzt sind wir wieder bei dieser Zivilisation, ungefähr 6000 vor Christus, nachspürst.
Ja, da habe ich auch vor 2 Jahren den ersten Kontakt bekommen aus Korea über eine Künstlerin, die in München lebt. Und zwar gibt es in Korea einen Forscher, der die sogenannte Mago-Kultur, so nennt er sie, erforscht. Und hunderte dieser Objekte, die großteils von koreanischen Archäologen in der Mongolei, in der Mandschurei ausgegraben wurden, teilweise als Grabbeigaben, Figuren, die zwischen 20 und 45 Zentimeter groß sind, aus Jade gearbeitet, aber schwarz bemalt. Und man hat bis heute nicht feststellen können, welchen Farbstoff die Künstler verwendet haben, um eben diese teilweise wunderschönen Jadefarben schwarz zu übermalen. Und deswegen sind wir ja eigentlich dann auf die Idee gekommen, einen Scan über die Osterinsel zu machen, weil die Moais sind ja auch schwarz. Und vor allem, weil auf diesen Figuren dieser Mago-Kultur Schriftzeichen drauf sind, die eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit den Schriftzeichen am Rücken der Moais haben. Und darum sind wir ja überhaupt auf die Idee gekommen, dass wir uns die Osterinsel genauer anschauen eben. Also eine Kultur, die altersdatiert wird auf circa 6000 vor unserer Zeitrechnung, also sprich 8000 Jahre. Nach Ansicht vom koreanischen Forscher noch weit älter sind. Und der Zusammenhang wieder mit diesem sogenannten versunkenen Kontinent Mu. Und immer wieder gibt es Hinweise, dass an dieser Geschichte auch ein großer Prozentsatz Realität ist.
Ja, und wir haben auch eine andere Sendung gemacht, Atlantis Mu.
Ja.
Und dann noch irgendwas. Die ist ja auch im Archiv, wo du ja über diese Forschung und über diesen Zweig deiner Forschung recht ausführlich berichtest. Also das ist ja das, was da dahinter steht eigentlich. Du spürst da eigentlich einer vermuteten Tausende, ob das jetzt 8, 14, 30, 100.000 Jahre zurückliegt, da ist glaube ich auch noch alles offen, einer Zivilisation nach, die also vor vielen, vielen tausend Jahren schon hochtechnisiert gewesen sein könnte.
Ja.
Beziehungsweise auch ziemlich interessantes Wissen über unser Sonnensystem und die vielleicht sogar physikalische Zusammenhänge gehabt hat.
Bauwesen,
ja. Und Raumfahrt, aber ja, das wäre natürlich schon schräg. Ne?
Von der Raumfahrt eben habe ich mich immer distanziert, aber je mehr ich da genau diese Objekte aus Mexiko jetzt angehe, muss ich sagen, auch realistisch, ne?
Vielleicht so gegen Schluss noch so ein bisschen, wenn wir jetzt den Schritt zurückgehen in den berühmten und sagen, na gut, diese auch von dir sehr vorsichtig behandelte Hypothese, dass da also eine raumfahrende Zivilisation vielleicht auf diesem Planeten hätte bestehen können vor tausenden Jahren. Wenn das also so ist, was bedeutet das? Das müsste eigentlich bedeuten, wenn die jetzt wirklich schon sehr fortgeschritten waren, und offenbar haben die das ja über lange Zeit betrieben, weil man findet ja doch viele Objekte, die teilweise doch recht weit auseinander zu liegen scheinen, obwohl die Datierung natürlich schwierig ist, die aber solche Hinweise geben. Liege ich da richtig oder überinterpretiere ich da jetzt?
Na, könnte, gut, die endgültigen Beweise fehlen hier und dort noch. Aber ich sage immer, jedes einzelne Stück, jede einzelne Information, wenn man die zusammengibt, eine Anzahl von Puzzles, vielleicht, dass wir doch eines Tages ein halbwegs vernünftiges Bild kriegen.
Ja, was eigentlich hinaus will, ist, wenn also da eine Zivilisation vor ganz langer Zeit existiert hat, die Raumfahrt betrieben hat, und das über längere Zeit, liegt ja der Gedanke nahe, dass sie den Weltraum kolonialisiert haben könnten.
Dass sie weiter gereist sein könnten, wäre dann eine Möglichkeit.
Und wenn sie das haben, naja, wo sind die jetzt?
Das ist eine gute Frage.
Und sind dann vielleicht, wenn man jetzt Berichte von Leuten ernst nimmt, die Außerirdische getroffen haben wollen, sind das vielleicht einfach diese Überbleibsel auf diesen Kolonien, die uns dann halt wieder besuchen kommen?
Ist eine der Möglichkeiten, aber solange man es nicht wirklich nachweisen kann, schwer zu sagen.
Eine weitere Hypothese im Meer der... Aber was ich meine, das ist wirklich faszinierend. Ne? Wenn,
aber man kann nichts behaupten, man kann nur etwas vermuten.
Ja, ich behaupte gar nichts, das wäre eigentlich ein logischer Schluss daraus, wenn da wirklich eine raumfahrende Zivilisation existiert hat, dass die unter Umständen ein bisschen weiter gereist sind als wir bis jetzt. Ne? Bei uns ist ja noch nicht so berühmt. Ne?
Dann wird man sicher sagen, ja, aber was ist mit denen passiert auf der Erde? Und da kann man dann wahrscheinlich sagen, vielleicht hat es eine globale Katastrophe gegeben, könnte auch durch Menschen ausgelöst worden sein. Denkt man nur zurück an den Kalten Krieg, was wäre gewesen, wenn tatsächlich ein Atomkrieg ausgebrochen wäre?
Dann wären in 2000 Jahren Menschen mit Floppy Disks als Halsketten herumgerannt und hätten gesagt, das wären Artefakte einer vergangenen Zivilisation.
Die wenigen Überlebenden, meinst du?
Ja, wenn man dann unsere Überreste ausgrabt. Ne? Aber, oder was immer da übrig bleiben würde, weiß ich eh nicht viel. Ne? Gar nichts wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist eben, gar nichts wird wahrscheinlich übrig bleiben, außer ein paar Steinbauten. Keine Ahnung, das Empire State Building wäre wahrscheinlich völlig ruiniert. Weiß nicht, was von unserer Zivilisation wirklich übrig bleiben würde.
Nicht wirklich viel, Steine.
Ja, aber wir bauen ja nicht mit Stein, wir bauen ja mit Beton, wir bauen mit Stahl, wir bauen mit Lehm. Also, ja, und wenn man dann schaut, was es doch an seltsamen Rückständen auf der Erde noch gibt, die man halt versucht, ein bisschen mit Gewalt in eine kohärentes Bild zu zwängen. Ja, und da kann man dann weiterdenken. Ne? Dass also das vielleicht starren uns diese Überreste vergangener Hochkulturen an und wir glauben, das waren alles die Ägypter oder die Sumerer oder wer auch immer.
Ja.
Könnte sein. Ohne jetzt wirklich zu weit in Richtung Ancient Aliens zu gehen, aber das wären ja keine Ancient Aliens, sondern absolut, das wären ja Ancient Spacefaring Humans.
Also muss ich aber noch sagen, da kann ich da dann auch noch Bilder schicken, wo man schon davon ausgehen könnte, dass von woanders auch wer da gewesen sein könnte. Ne?
Ja, aber muss es gar nicht, ne? Das ist eben eigentlich auch der interessante Aspekt.
Ja.
Oder es gibt für all das eine profane Erklärung, kann man natürlich auch nicht ausschließen.
Nur wer hat die Antwort?
Noch hat es keiner.
Richtig.
Und so lange bist du unterwegs.
Such mal weiter.
Und dürfen spekulieren, auf jeden Fall.
Spekulieren darf man immer.
Ja. Ja, Klaus, gibt es irgendwelche Pläne für Bücher oder so in der Zukunft?
Wenn ich nur Zeit hätte. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich ein Buch schreibe, aber da fehlt mir wirklich die Zeit, weil gerade jetzt mit der Technologie, wir haben einige Plätze, die wir uns anschauen wollen, und für mich ist das Forschen interessanter, wie monatelang hinterm Computer sitzen und ein Buch zu schreiben. Aber wir planen doch mit Russland, mit Valerie Uvarov, dass wir unter Umständen in 1-2 Jahren die Ausstellung in Russland zeigen können. Und dann müssten wir ja wieder einen Katalog machen und so. Und das wäre auch schon Arbeit genug.
Vorträge, sonst irgendwelche öffentlichen Auftritte, außer bei Crop FM?
Ja.
In Planung?
Habe ich schon einige, aber ich muss mich da auch etwas zurückziehen jetzt, weil sonst bin ich überhaupt nicht mehr zu Hause. Ne?
Ja. Gibt es da in Österreich auch welche oder Deutschland, falls da jemand, die meisten Hörerinnen und Hörer kommen?
In Graz habe ich einen guten Freund, der mich gebeten hat, und das werde ich ihm sicher machen, dass ich ihm voraussichtlich im Dezember nach Graz komme und dann einen Vortrag mache für ihn und seine Freunde.
Bitte gib Bescheid, das letzte Mal haben wir uns versäumt, diesen würde ich gern beiwohnen, und ich würde es aber auch gerne auf der Seite posten, weil es sicher auch andere gibt, die da in Graz vorbeischauen würden.
Mache ich gerne.
Ja, und auch in Deutschland einmal oder so? Meisten kommen ja aus Deutschland, die diese Sendung haben.
In Deutschland im Moment nichts in Planung. Höchstens im September, Ende September höchstwahrscheinlich mit Sabine Glocker wieder in Deutschland einen Vortrag.
Nächstes Jahr.
Mhm.
Na gut, also im Moment eher am Forschen und Reisen, was ja sehr beneidenswert ist, muss ich sagen. Und irgendwann dann musst du aber dann schon das präsentieren, was du dann daraus findest. Ne?
Das mache ich sicher. Ja. Aber erst, wenn es wirklich spruchreif ist.
Ja, das verstehe ich gut.
Wenn die Beweise da sind, weil sonst wird man wieder als Lügner oder Spinner betitelt. Nicht? Und das hat man nicht gern.
Na, das ist ungut. Und wo immer auch die Beweise jetzt hinführen natürlich. Ne? Es kann natürlich, ja, wie gesagt, was ganz Profanes und Langweiliges dabei rauskommen dann. Ne? Bei der Analyse zum Beispiel von Bild 1. Ne?
Ja. Ja, könnte sein.
Wärst du dann enttäuscht?
Nein, im Gegenteil, dann hätte ich die echte Antwort. Nur, was ist die echte Antwort?
Naja, wenn als Antwort kommt, ja, das ist ein, also eindeutig erwiesen, das ist ein Kult, der hat solche Kultgegenstände gehabt, die sind so angeordnet, weil...
Also ich habe so einen Kult in keinem der Artefakte, die ich bis dato gesehen habe, gesehen.
Na, ist schon klar. Es ist jetzt eine Hypothese, wenn es eine Erklärung einmal geben sollte, die ganz profan ist und das also
dann
erklärt.
Dann steht aber immer noch im Raum, ist das die richtige Antwort oder ist die eigene die richtige Antwort?
Ja, ja, aber wenn das zweifelsfrei nachgewiesen wäre, wärst du dann enttäuscht? Wenn nein, es zweifelsfrei
nachgewiesen wäre? Okay. Nein, absolut nicht.
Okay. Obwohl es ja ein bisschen langweilig ist dann.
Aber okay. Ich bin für jeden Hinweis, für jeden Ratschlag sehr dankbar.
Ja.
Man kann selber auch Irrtümer machen. Absolut. Wer ist fehlerfrei?
Niemand, absolut niemand. No.
Darum versuche ich auch nie was zu beweisen, sondern ich stelle es in den Raum und die Leute sollen auch ihre Ideen oder ihre Umsetzungen bekannt geben. Ne?
Ja, aber du suchst schon nach Beweisen, ne?
Alles suche ich.
Naja.
Das hat ja keinen Sinn.
Naja. Gibt es sonst noch irgendwas, das du loswerden möchtest? Irgendein Hinweis oder ein Schlusswort?
Die letzten Bücher, weil du von Büchern gesprochen hast.
Ja.
Reinhard Habeck, mein Freund, der schreibt laufend wirklich gute Bücher.
Da war schon mal sogar das Bilder, die es nicht geben sollte. Und was
ja,
ich habe jetzt, das ist schon lange her jetzt, aber was war das, sein aktuelles?
Sein letztes war jetzt, glaube ich, die Bilder, die es nicht geben dürfte.
Na, das ist schon lange her. Dazwischen gab es dann, glaube ich, noch andere Dinge, die es nicht geben dürfte. Da hat er eine ganze Reihe, glaube ich, gemacht.
Ja.
Aber okay, vielleicht ist das auch sein letztes. Ich habe es jetzt auch nicht
so. Für die Zuhörer sicher auf jeden Fall interessant. Einige Sachen, die wir gemeinsam geforscht haben, einige neue Sachen.
Dann danke ich dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, und du musst musstest dir die Zeit wirklich nehmen, weil es war jetzt echt nicht so leicht, diesen Termin auszumachen. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Gespräch geworden und ich freue mich dann schon.
Spaß mit dir.
Ja, mit dir auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal und vor allem auf, was es dann wieder Neues gibt und vor allem an neuen Erkenntnissen zu diesen Artefakten, die wir da heute besprochen haben.
Machen wir, Tarek, versprochen.
Okay.
Und liebe Grüße an deine Zuhörer.
Sie hörten ein CropFM-Spezial mit Klaus Dohner. Die Illustration dieser Ausgabe stammt von Matthias Töpfer. Die Musik von Bernd Heinrauch. Auf der Website von CropFM finden sich neben drei weiteren ausführlichen Interviews mit Klaus Dohner und einem Spendenbutton noch hunderte weitere Sendungen zu Themen am Tellerrand der kollektiven Wahrnehmung. www.cropfm.at Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.